Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und ich will nochmal den Konfetti-Countdown anstimmen.
3, 2, 1.
Ehe für alle!
Vor einer Woche hat der Bundestag abgestimmt. Für die Ehe für alle, also für die rechtliche Gleichstellung von Frau-Frau oder Mann-Mann-Paaren gegenüber Frau-Mann-Paaren, wenn es um die Ehe geht. Volker Beck von den Grünen hat sich für diese Änderung lange eingesetzt und auch besonders emotional darauf reagiert.
Ist es für uns ein großartiger Tag, in meinem Leben selbstverständlich auch. Das waren 29 Jahre harter Kampf.
Kann man mal jemanden Tassenschutz?
Danke.
Heute ist dann noch ein zweiter großartiger Tag für Volker Beck und viele andere, die so lange für diese Gesetzesänderung gekämpft haben. Der Bundesrat hat jetzt auch grünes Licht gegeben und die Gesetzesänderung für die Ehe für alle gebilligt. Das bedeutet, ab dem 1. Oktober soll es dann möglich sein. Dann könnten die ersten homosexuellen Paare die Ehe eingehen in Deutschland. Anlass für uns darüber zu sprechen, unter anderem über die Rechtsfragen, über die Lage in den USA. Und wir sprechen mit dem Mann, der alles mit einer Frage ausgelöst hat. Das in eine Stunde Liebe für alle.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr lauscht eine Stunde Liebe in Deutschlandfunk Nova. Und es geht um die Ehe für alle. Dass eine kleine Talkrunde einer Frauenzeitschrift politisch so viel bewirken könnte, verrückt. Aber den Stein ins Rollen brachte nicht nur der Brigitte-Plausch mit Kanzlerin Merkel vor 11 Tagen. Ausschlaggebend war diese Frage.
Ich bin großer Fan von Ihnen, wähle Sie schon lange. Aber eine Sache stört mich immer noch oder die frage ich mich immer noch. Wann darf ich meinen Freund irgendwann Ehemann nennen, wenn ich ihn denn heiraten möchte?
Also Ehe für alle.
Uli Köppe, 28, lebt in Berlin, saß bei der Podiumsdiskussion eher zufällig in der zweiten Reihe. Und weil es nicht viele Publikumsfragen gab, kam er auch dran und brachte die Kanzlerin zu solchen Aussagen.
Auch gleichgeschlechtliche Paare leben ja dieselben Werte der Verbindlichkeit, wie ich sie in der Ehe von Mann und Frau habe.
Und noch weitere Überlegungen führten Merkel dann zu diesem Schlüsselmoment.
Deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist.
Und zack, der Koalitionspartner SPD sei die Chance gekommen, über die Ehe für alle im Bundestag abstimmen zu lassen. Und 5 Tage später, ihr wisst schon.
Ehe für alle!
Aber nochmal zurück auf Anfang. Wir wollen jetzt nochmal mit Uli Köppe sprechen, der das alles mit einer Frage ausgelöst hat. Uli war ja auch im Bundestag bei der Abstimmung zum Ehe für alle Gesetz dabei und ich wollte von ihm wissen, wie war das für ihn?
Sehr, sehr aufregend. Ich war tatsächlich, hatte ich mich kurz vorher erst akkreditiert und irgendwie die Möglichkeit bekommen, dazu dabei zu sein. Und das war schon ein sehr spannender Moment, so einen ganz vollen Bundestag zu erleben. Alle Minister und Bundestagsabgeordnete, die man sonst irgendwie nur aus dem Fernsehen kennt, zu sehen und dann bei dieser historischen Abstimmung dabei zu sein oder für uns jedenfalls sehr bedeutenden, das war ein toller Moment.
Und es ging ja auch ganz schnell. Das waren dann nur 5 Tage nach dieser Podiumsdiskussion, wo du die entscheidende Frage offenbar gestellt hast. Was ist denn in den letzten 2 Wochen so alles bei dir passiert? Was hast du erlebt?
Also diese 5 Tage waren tatsächlich unglaublich. Es war dann im Grunde am Dienstag früh, ging ja gar nichts mehr normal. Und überall wurde ich angesprochen und habe dann mich auch entschieden, tatsächlich eben allen, die mich danach gefragt haben, ein Interview zu geben und hatte sehr viel Spaß dabei. Es war ganz aufregend und mit einmal stand überall in allen Zeitungen, dass ich irgendwie diese Frage gestellt habe. Ich hatte nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken, ob ich es will oder nicht. Ich habe es einfach mitgemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht und der Höhepunkt war dann tatsächlich Freitag diese Abstimmung. Aber auch das war so aufregend, weil einfach so viel medialer Rummel dabei war und ich vorher schon morgens um 6 irgendwie die ersten Radiointerviews gegeben habe und dann ging das bis spät in die Nacht, dass ich bei der Deutschen Welle im Studio saß und Interviews gegeben habe. Aber ab Samstag war dann alles vorbei und alles ruhig und jetzt werde ich aber trotzdem noch auf der Straße angesprochen.
Ja, man erkennt dich?
Naja, von Menschen, die mich halt vorher irgendwie kannten, der Friseur und im Fitnessstudio und wie auch immer, überall, wo ich mich so normalerweise aufhalte, werde ich jetzt angesprochen. Das ist schon ganz interessant. Und ich habe es jetzt auch endlich geschafft, alle Nachrichten so langsam zu beantworten, die ich bekommen habe.
Was gibt's denn da für Reaktionen? Also auf einer Seite sagst du, klar, Aufmerksamkeit der Medien, sehr viel Resonanz dort. Dann Menschen, die dich kennen, sprechen dich auf der Straße an. Aber was hast du noch für positive oder auch negative Reaktionen bekommen?
Tatsächlich gar keine negativen. Das ist tatsächlich sehr, sehr toll, wenn man unter irgendwelchen Nachrichtenposts oder so keine Kommentare liest, dann geht es einem ganz gut damit, weil dann kriegt man das, was vielleicht auch negativ ist, nicht wirklich mit. Die Nachrichten, die ich bekommen habe, waren zu 100% tatsächlich komplett positiv und ich habe bestimmt über 500, 600 Nachrichten bekommen bei Facebook und per E-Mail und von Menschen aus der ganzen Welt, tatsächlich von Neuseeland über Cincinnati und überall, also Amerika, Südamerika.
Was schreiben denn die Leute?
Haben die Menschen eher so ein Danke, also einfach nur so ein Thank you, dass die Frage an der richtigen Stelle kam und dass jetzt in Deutschland nun auch sich endlich was bewegt hat. Es ist kein, also immer wenn die Leute irgendwie schreiben, du bist der Held der Stunde, das finde ich ein bisschen Quatsch, weil Held waren ja tatsächlich da andere Leute, die sich darum bemüht haben, dass es passiert endlich. Aber dass ich die Frage gestellt habe, dafür bekomme ich echt viel Danke und das freut mich natürlich auch.
Was hat dich vielleicht besonders berührt? Gibt es auch Paare, die sich bei dir melden, die sich bedanken?
Ja, also das sehr, sehr vielen. Das finde ich sehr bemerkenswert, dass sich Paare melden, die seit über 20 Jahren zusammen sind und sich dann bei mir bedanken, wo doch einfach ganz klar ist, dass die in einer Zeit ein Paar schon waren, in der eben Schwulsein noch nicht so offen möglich war oder selbstverständlich war. Und das ist doch sehr besonders, dass die dann auf mich zukommen und sich bei mir bedanken.
Wie sieht es eigentlich aus mit Angela Merkel? Du hast ja auch den Wunsch geäußert, nochmal Kontakt zu ihr haben zu wollen, sie zum Abend Essen vielleicht einzuladen. Genau. Ist da was zustande gekommen?
Leider nicht. Ich glaube, die hat im Moment tatsächlich ganz andere Sorgen oder Verpflichtungen in Hamburg. Aber die hat auf jeden Fall, habe ich sie gesehen, als wir in den Bundestag kamen. Zufällig war ich da ja Freitag früh, wirklich so 2 Minuten vor 8, also bevor eben diese Abstimmung der Tagesordnungsänderung war, war ich unten am Eingang bei der Sicherheit und bin reingekommen. In dem Moment kam sie eben auch mit Steffen Seibert und ganz kleiner Gruppe und dann habe ich kurz gefragt, kann ich ein Foto haben? Aber da hat sie freundlich gelächelt und gesagt, nein, ich glaube, sie hat mich dabei aber nicht erkannt. Ich fand das aber einen lustigen Moment, weil das wäre natürlich das Foto gewesen. Ist leider nicht zustande gekommen. Ich würde sie gerne irgendwann nochmal wiedersehen, aber ich bin mir sicher, ich weiß nicht, ob sie sich noch an mich erinnern kann.
Naja, vielleicht will Merkel sich auch nicht erinnern. Immerhin, viele in der Union sind ja sehr verärgert, dass die Kanzlerin den Weg zur Abstimmung frei gemacht hat. Wenn auch vielleicht unabsichtlich oder absichtlich, da wird ja viel gemunkelt. Zum Schluss hat Merkel selbst ja dagegen gestimmt. Wie es rechtlich weitergeht und wie die Christopher Street Day Paraden dieses Jahr auf die Ehe für alle reagieren werden, darüber spreche ich gleich weiter mit Uli Köppe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Freitagabend. Zeit für die Liebe und für die Ehe für alle. Der Bundesrat hat heute den Weg freigemacht. Ab 1. Oktober soll es für homosexuelle Paare möglich sein, die Ehe einzugehen. Wir sprechen darüber mit dem Mann, der die vorangegangene Abstimmung im Bundestag möglich gemacht hat. Uli Köppe, der Merkel zur Aussage bewegt hat, dass die Abstimmung zur Ehe für alle eine Gewissensentscheidung der Bundestagsabgeordneten sein kann. Kein Fraktionszwang, kein Koalitionszwang. Wie ändert die Gesetzesänderung jetzt das Leben von Uli selbst? Er ist seit 12 Jahren mit seinem Freund zusammen. Der ist mit der bisherigen Regelung eingetragene Lebenspartnerschaft eigentlich zufrieden gewesen. Uli selbst will lieber die Ehe. Also die Frage, was passiert jetzt bei euch?
Na gut, wir haben ja bis jetzt noch keins von beiden. Er wäre damit okay, wenn wir es dann machen würden. Im Moment sind wir einfach nur Freund und Partner, ja. Aber es wäre für mich, fände ich, ein schönes Zeichen. Ich glaube, wir haben da jetzt immer noch nicht so ganz die Gelegenheit gefunden, darüber zu sprechen. Jetzt stehen ja irgendwie ganz viele CSDs und der Sommer an und ich denke, da passiert jetzt nichts. Aber klar, der 1. Oktober ist eigentlich dann so zum Herbst hin ein schöner Termin. Ich bin noch dabei, mit ihm eine Möglichkeit zu finden.
Also genervt ist er nicht über die Medienaufmerksamkeit?
Nee, er hat da ja keine große Rolle drin gespielt und deswegen war das auch okay für ihn. Also er hat mir da immer gut zugesprochen und gesagt, bleib auf dem Boden, egal wie viele Dankesmeldungen du bekommst. Das war ja schon alles sehr aufregend und bewegend und wie viel die Leute mich ansprechen. Aber am Ende weiß ich, dass es nur eine Frage war und kein Verdienst und das muss man schon klar unterscheiden. Und da hat er mich doch sehr gut aufgefangen und unterstützt.
Wie verfolgst du denn, kannst du dir vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht die Ehe für alle doch nochmal kippen könnte. Machst du dir da Sorgen?
Ich mache mir da gar keine Sorgen, nein, weil ich denke, dass wir doch in so einem tatsächlich sehr demokratischen, gleichgestellten Land leben, dass das heute kein Problem mehr sein sollte. Heute Morgen hat ja auch die CDU-CSU im Bundesrat eben nicht nochmal so einen Antrag dagegen gestellt. Ich denke, dass sie sich jetzt auch mit Klagen zurückhalten. Sicherlich wird es irgendeine Klage geben, aber ich halte doch da unsere Verfassungsrichter für sehr verantwortungsvoll und glaube, dass das nicht dem im Wege steht.
Kannst du dir vorstellen, jetzt am Wochenende beim Christopher Street Day in Köln die Ehe für alle zu feiern?
Na klar, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich fahre jetzt gleich nach Köln und bin am Sonntag bei der Parade dabei auf einem Truck. Ich organisiere ja selber Trucks für eine Eventagentur, für den Schulenverlag Blue und bin natürlich selber dabei und dann nächste Woche auch in München, die Woche drauf in Berlin, die Woche drauf in Stuttgart, danach in Hamburg. Also ich mache alles mit und bin überall in Deutschland vertreten und werde natürlich weiter für gesellschaftliche Akzeptanz, Toleranz und unsere Gleichstellung kämpfen.
Werden die CSDs jetzt anders sein dieses Jahr als davor?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, ob sich da jetzt irgendwas... Ich glaube nicht, dass es jetzt einfach den politischen Charakter verliert, weil es gibt einfach noch so viel zu tun. Wir haben gerade darüber beraten, wie wir unser Motto am Truck in Berlin verändern wollen. Ich denke schon, dass es jetzt politisch in diese Richtung geht. Wir müssen das Ausland unterstützen. Ich meine, letzte Woche wurden in der Türkei ja die CSD-Demonstrationen niedergeprügelt und wir empfangen heute irgendwie den Staatspräsidenten der Türkei in Deutschland. Das ist so
zum
bisschen,
G20-Gipfel.
Zum G20-Gipfel. Das ist so ein bisschen sehr, sehr schwieriges Thema, weil da gibt es einfach aus unserer Community immer noch die Notwendigkeit, da darauf aufmerksam zu machen, dass nicht alles so, so tolerant und friedlich ist wie bei uns. Das muss definitiv, müssen wir, haben wir die große Verantwortung als eines der größten Länder in Europa, darauf aufmerksam zu machen, was doch noch in anderen Ländern der Welt und in Europa los ist. Und deswegen gibt es da noch genügend zu tun. Und auch bei uns.
Der Christopher Street Day bleibt in Deutschland politisch nicht nur Party, sagt Uli Köppe mit Blick auf den CSD dieses Wochenende in Köln.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Zum Liebe machen braucht es auch schöne Orte. Bequem war auch nicht schlecht. Im Liebestagebuch feiert Tammy ihr neues Ehebett.
Seitdem wir unser neues Bett haben, ist das irgendwie wie verzaubert. Wir sind so mega scharf aufeinander, es ist total verrückt. Wir hatten ja bis vor 3 Wochen übergangsmäßig unser Schlafquartier auf der Couch, da unser altes Bett ja nun wirklich schon ein älteres Bett war. Wir haben das schon gebraucht, von jemandem geschenkt bekommen. Es hat sich dann aber rausgestellt, dass das Bett uns nicht so gewachsen war. Also sobald es mal ein bisschen mehr zur Sache ging, sobald wir es auf dem Bett getrieben haben, ist das immer wieder eingekracht. Und wir hatten das irgendwann nur noch mit ausrangierten Büchern irgendwie so befestigt. Aber irgendwann ging es dann gar nicht mehr, weil ich auch irgendwann immer total Angst hatte, dass wir beim Sex irgendwie einkrachen und uns dabei verletzen. Und ja, dann haben wir den Entschluss gefasst, okay, wir kaufen uns jetzt ein neues Bett und diesmal wird es was Neues und was richtig Gutes und was qualitativ Hochwertiges, dass wir uns darauf einfach ausleben können. Und ja, dann waren wir halt ein paar Tage auf der Couch und dann kam das Bett mit einer Spedition und ich war erstmal ziemlich geschockt, weil das irgendwie so wuchtig war. Also das waren irgendwie so 5 riesige Kartons und ich dachte, oh Gott, wie sollen wir das nur aufbauen? Aber dann habe ich mir ein Herz gefasst, als mein Mann bei der Arbeit war und habe mal alles ausgepackt und es war irgendwie halb so wild und es war super easy zusammenzubauen. Und natürlich hatte ich dann Angst, dass wenn es so einfach zusammenzubauen ist, ob das dann auch stabil sein kann. Der erste Sex auf dem neuen Bett war gar nicht so ein, boah, ich habe jetzt gerade so Bock auf dich, sondern das war erstmal so ein Testen. Okay, wir müssen das jetzt gucken. Hält das neue Bett uns aus? Welche Stellung können wir da drauf gut machen? Und es hat alles gut funktioniert. Das war dann auch irgendwie nur so eine kurze Aktion. Aber ich habe irgendwie gemerkt, das hat uns jetzt so gut getan. Also in den letzten 2 Wochen ist es wirklich so, wir müssen uns nur angucken und wir wissen sofort, was der andere möchte. Und keine Ahnung, dann fummeln wir erstmal ein bisschen und dann geht das auch ziemlich schnell, dass wir uns gegenseitig ausziehen und erstmal ein bisschen knutschen und aneinander rumfummeln. Und ja, meistens ist es so, dass ich halt, also ich kann einfach nicht vaginal zum Orgasmus kommen. Das, so ist das halt irgendwie einfach bei meinem Körper. Und das ist auch in Ordnung so. Und für uns ist der Weg jetzt einfach meistens so, dass wir uns halt vorher erstmal so miteinander vergnügen und er mich erstmal fingert und ich dadurch meinen ersten Orgasmus habe und dann danach loslegen, dann auch mit Penetration. Und da ist es auch so, also es gibt natürlich Stellungen, die mag ich lieber und welche, die mag er lieber, und wir versuchen das immer so ein bisschen im Wechsel. So, ich mag zum Beispiel voll gerne von hinten und er lieber von vorne, weil er das lieber, er sagt immer so, er hat lieber dabei was zum Angucken. Und haben dann natürlich auch also verschiedene Stellungen ausprobiert, ob das dann auch in allen Lebenslagen das aushält. Und ja, hat gut funktioniert. Und es ist so toll, endlich ein Bett zu haben, das stehen bleibt, das nicht irgendwie einkracht, das nicht quietscht, das nicht verrutscht. Also es ist das perfekte Sexbett.
Wir sprechen heute in einer Stunde Liebe über die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Heute hat der Bundesrat erstmal die Gesetzesänderung gebilligt, aber es könnten noch Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht anstehen. Könnte die Ehe für alle also juristisch doch noch scheitern? Dazu eine Einschätzung der Deutschlandfunk-Rechtsexpertin Gunula Geuter.
Ob die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben würde, ist offen. Noch ist aber auch nicht ganz klar, ob das Gesetz überhaupt den Weg nach Karlsruhe finden wird. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer lässt ausdrücklich offen, ob seine Regierung klagen wird. Der Sachverhalt müsse juristisch sorgfältig geprüft werden, sagte Seehofer der deutschen Presseagentur. In der Sache fügt der CSU-Chef hinzu, er werbe für wechselseitigen Respekt, sowohl für Ehen zwischen Mann und Frau, aber auch wenn gleichgeschlechtliche Paare Verantwortung übernehmen. Sein CSU-Parteifreund, Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer, hatte die bayerische Staatsregierung zuvor zur Klage aufgefordert. So könne rasch rechtliche Klarheit geschaffen werden. Singhammer selbst geht davon aus, dass auch Bürger die Neudefinition der Ehe in Karlsruhe angreifen könnten. Das allerdings ist höchst fraglich, denn dafür müssten ihre eigenen Grundrechte verletzt sein. Das ist kaum vorstellbar. Aus demselben Grund ist auch nicht klar, auf welcher Grundlage sich die AfD nach Karlsruhe wenden würde, was sie nach eigenen Angaben prüft. In jedem Fall kann das Gesetz in Karlsruhe mit der Normenkontrolle angegriffen werden. Die können neben jeder Landesregierung auch Bundestagsabgeordnete einlegen. Mindestens ein Viertel müsste sich dafür zusammenfinden.
Gunula Geuter zur rechtlichen Lage, wenn es um die Ehe für alle geht. Wir blicken gleich über die Ländergrenzen hinaus, über den großen Teich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
In den USA gibt es sie schon seit 2 Jahren, die Ehe auch für Homosexuelle. Was sich dadurch geändert hat? Der Untergang des Abendlandes? Nö. Aber es ist auch nicht alles so rosig, erzählt unsere Korrespondentin aus Washington, Martina Butler.
26. Juni 2015. Das war ein Tag zum Feiern für homosexuelle Paare in den USA. Seitdem ist die Homo-Ehe im ganzen Land legal. Der Supreme Court hatte das letzte Wort. Matt Hershey aus North Carolina kann es Monate später immer noch kaum glauben.
Wenn du mich, als ich aufgewachsen bin, gefragt hättest, ob meine Eltern akzeptieren, dass ich schwul bin oder dass ich heiraten kann, dann hätte ich wahrscheinlich gelacht oder wäre wohl ziemlich skeptisch gewesen.
Mehr als 150.000 Paare haben nach einer Untersuchung der UCLA in den letzten 2 Jahren geheiratet. Eine aktuelle Umfrage des Pew Research Centers zeigt, dass die Unterstützung für die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA auf einem Allzeithoch ist. 62% der Befragten sind dafür, dass Schwule und Lesben heiraten dürfen. Auch wenn es in Sachen Hochzeit landesweit grünes Licht gibt, stoßen Homosexuelle und Transgender in den Bundesstaaten häufig auf Blockaden, erklärt Winnie Stackelberg vom Center for American Progress bei NPR.
In rund 30 Bundesstaaten können Paare zwar legal heiraten, aber sie laufen trotzdem Gefahr, gefeuert zu werden, keinen Kredit zu bekommen, aus ihrer Wohnung zu fliegen oder im Restaurant nicht bedient zu werden.
In Texas können Adoptionsagenturen gleichgeschlechtlichen Paaren aus Glaubensgründen die Zusammenarbeit verweigern, auch wenn der Supreme Court geurteilt hat, dass homosexuelle Paare in allen Bundesstaaten adoptieren dürfen. In Mississippi gibt es beispielsweise Gesetze, die es erlauben, dass Firmen oder Mitarbeiter der Regierung Schwulen und Lesben Dienstleistungen verweigern. Das oberste Gericht hat diese Woche entschieden, dass sie sich mit einem Fall aus Colorado befassen, in dem ein Bäcker sich weigerte, eine Hochzeitstorte für ein schwules Pärchen zu backen. Jack Phillips, der Eigentümer von Masterpiece Cake Shop in einem Vorort von Denver, argumentiert, dass das nicht mit seinem Glauben vereinbar sei.
Die Verfassung garantiert mir das Recht, meine Religion jederzeit und überall auszuüben. Es gibt da keine Einschränkungen.
Das oberste Gericht wird darüber entscheiden müssen, was schwerer wiegt: das Recht auf Religionsfreiheit oder dass Menschen nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden dürfen. Die Gegner der Homo-Ehe haben ihren Kampf auf die Ebene der Bundesstaaten verlagert.
Martina Butler aus Washington. Der Bericht zeigt also, trotz Gesetzesänderungen, immer noch keine volle Akzeptanz in den USA, auch wenn Lesben und Schwule da seit 2 Jahren heiraten und Kinder adoptieren dürfen. Die negativen Reaktionen auf die Ehe für alle, die bleiben nicht aus, auch bei uns in Deutschland nicht. Es kann auch ziemlich heftig werden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Petzold aus Sachsen-Anhalt, der schreibt, die Regelung, die jetzt von den Grünen, Linken und der SPD vorgelegt wurde, definiere er als reine Bestandsgemeinschaft. Und dann schreibt er weiter, Zitat:
Eine Beistandsgemeinschaft besteht zum Beispiel auch, wenn eine Mutter ihr behindertes Kind bis zum Lebensende pflegt. Doch niemand würde auf die Idee kommen, dieses als Ehe zu bezeichnen. Eine Beistandsgemeinschaft besteht auch zwischen einem blinden Hund und dem Hilfsbedürftigen.
Homosexuelle mit blinden Hunden vergleichen. Ich glaube, das ist einer der heftigsten Statements zur Ehe für alle. Petzold, überlassen wir jetzt aber nicht das letzte Wort in eine Stunde Liebe. Ich ende lieber so.
3, 2, 1, Ehe für alle!
Wir jubeln weiter, vor allem mit Blick auf die Christopher Street Day Paraden, jetzt am Wochenende, eine der größten in Köln und dann in 2 Wochen in Berlin. Das war's mit eine Stunde Liebe für alle. Ich bin Shanley Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.